Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr. Und es gibt auch an diesem wunderbaren Donnerstagnachmittag um 16 Uhr natürlich wieder eine weitere Ausgabe der Plattform. Für euch in der nächsten Stunde am Mikrofon Frank Rieddorf. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sehr, sehr hohen Besuch haben. Er ist noch nie bei uns gewesen und jetzt ist es uns endlich geglückt, einen ganz wichtigen Vertreter der Stadt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich sage herzlich willkommen dem ersten Bürgermeister der Stadt Ulm, Martin Bendel.
Hallo, grüß Gott, freut mich.
Schön, dass Sie es geschafft haben. Jetzt werden Sie die meisten schon kennen, hoffe ich zumindest mal. Aber wir machen es bei der Plattform üblicherweise so, eine kleine Vorstellung mit Ihrem beruflichen Background, was Sie denn alles gemacht haben, bis Sie dann Ihre Stelle hier als erster Bürgermeister in Ulm angetreten haben.
Ja, ich bin jetzt seit 1. Juli 2016 erster Bürgermeister unserer schönen Stadt. Ich bin von Beruf Diplomverwaltungswirt und Jurist, habe also sozusagen von der Pike auf das Verwaltungsfach gelernt und dann auch auf einigen Stationen in der Landesverwaltung von Baden-Württemberg und auch in der Kommunalverwaltung in anderen Städten in Baden-Württemberg Erfahrung gesammelt, sodass ich mit meiner Bewerbung dann hier in Ulm mich durchsetzen konnte und den Gemeinderat davon überzeugen konnte, dass ich der Richtige bin für das Amt des ersten Bürgermeisters. Konkret war ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn zunächst in Rottweil am Landratsamt. Da war ich für die Themen von Verkehr, Straßenverkehr und Ordnungsthemen zuständig als Dezernent in einem Landratsamt, ein Abteilungsleiter im Landratsamt. Bin dann nach 3,5 Jahren an das Innenministerium berufen worden als die höchste Kommunalaufsichtsbehörde, die wir in Baden-Württemberg haben. War da auch in der Kommunalabteilung tätig als Referent für das kommunale Haushaltsrecht. Hab da spannende Gesetzesvorhaben mit begleiten dürfen. Bin dann nach 1,5 Jahren aber zu der Meinung gekommen, dass es jetzt Zeit ist, in das kommunale Wahlamt zu gehen, an die kommunale Basis, und bin 2009 als erster Bürgermeister in Leutkirch im Allgäu gewählt worden, war da jetzt knapp 8 Jahre und bin jetzt, wie gesagt, in Ulm gelandet.
Und da bewirbt man sich dann ganz normal per Stellenausschreibung bei der Homepage der Stadt Ulm, steht da, wir suchen einen ersten Bürgermeister. Es läuft es wie bei allen anderen Stellen auch im Prinzip.
Genau, aus bekannten Gründen ist da die Stelle des ersten Bürgermeisters frei geworden, nachdem Gunter Zisch zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Die Stadt hat dann die Stelle ausgeschrieben und dann meldet man sich, man bewirbt sich und stellt sich dann eben den verschiedenen Stufen des Bewerbungsverfahrens, bis am Schluss der Gemeinderat auswählt und entscheidet.
Das war dann Ihre letzte Hürde, die Sie nehmen mussten. Wie viele sind dann noch dabei, wie viele Bewerber?
Am Schluss waren wir noch zu zweit.
Zu zweit und dann wird quasi ein Stechen gemacht
im Gemeinderat. Also es findet eine Wahl statt dann am Schluss im Gemeinderat und die Gemeinderäte haben eine Stimme und dürfen dann wählen, wenn sie wollen.
Und ist es jetzt Zufall oder beabsichtigte Strategie des Gemeinderates, dass sowohl Sie als auch die Frau Mann und der Herr von Winning parteilos sind? Ist ja nicht ganz so üblich, ne?
Das ist in anderen Städten anders, das stimmt. In Ulm ist es aber, glaube ich, eine gute Tradition auch, dass die Besetzung der beigeordneten Stellen, so ist der Fachbegriff, also der Bürgermeisterstellen, dass die unabhängig von der Parteizugehörigkeit getroffen werden, sondern dass man schon eher drauf schaut, was ist das für eine Person, was bringt die für einen Hintergrund mit, was hat der oder die für eine Erfahrung, sodass man eher nach fachlichen Kriterien, nach persönlichen Kriterien entscheidet.
Genau, wunderbar. Da sind wir ja froh. Das heißt, wir haben einen Gemeinderat, der die Besten ausgewählt hat.
Von dem gehe ich aus.
Da freuen wir uns. Jetzt kennt Sie ja jeder von diesem bekannten Bild, dass man sagt, das ist der erste Bürgermeister, Finanzbürgermeister. Das ist ja so, steht immer über allem, ist ja auch immer das Spektakulärste. Aber Sie haben ja noch mehrere Tätigkeiten, die jetzt nicht ganz so unbedingt im Vordergrund steht. Und bevor wir uns jetzt den großen Themen der hohen Finanz, ja, am Ende der Sendung, da tun wir dann aufdecken, wo die vielen Sparbücher denn hingehen, der Stadt. Aber bis dahin würde ich Ihnen gerne noch ein, zwei kleinere Fragen stellen, die auch in Ihr Ressort fallen, um es ein bisschen mal abzuwerben und auch mal zu zeigen, was Sie noch letztendlich verantworten. Sie sind ja auch bei der Stadt für die ganze IT-Sache zuständig. Frage ich jetzt mal ganz konkret, gibt es bald einen Stream von den Verhandlungen aus dem Rathaus? Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis es einen aktuellen Stream von Gemeinderatssitzungen geben. Das Problem ist nicht die Technik, das wäre relativ einfach zu realisieren. Das Problem ist einfach, die gesetzlichen Voraussetzungen sind noch nicht so, dass man das darf. Es gibt zwar einzelne Städte, die das schon machen, die müssen aber da sozusagen auch ein spezielles Regularium dafür finden. Das heißt, die Gemeinderäte müssen auch dafür damit einverstanden sein, ja, und es muss sozusagen nach bestimmten Regelungen stattfinden. Das haben wir in Ulm noch nicht. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich glaube, wichtig ist, dass die Beratungen im Gemeinderat, dass die nicht zu stark überlagert werden von einer, medialen Aufmerksamkeit, sondern dass schon noch im Vordergrund steht, die Gemeinderäte kommen im großen Sitzungssaal zusammen und die einzelnen Anträge, die einzelnen Beschlussanträge stehen im Vordergrund. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Jetzt war ja Ihr Vorgänger, Sie haben ihn schon angekündigt, der bekannte Oberbürgermeister, ein ganz großer IT- und Open-Data-Verfechter, hat es sehr vehement vorangetrieben. Sind Sie da in seiner Nachfolge auch so umtriebig und ist es auch so ein großes Thema? Führen Sie das dann weg oder gibt es auch schon sogar neue Bestrebungen, Entwicklungen in diesem Bereich?
Also der OB ist das ja nach wie vor und das Gute ist ja, dass er und ich sehr eng zusammenarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt sozusagen da vollkommen weg ist und sich nicht mehr um die Themen kümmert, sondern nach wie vor natürlich die Themen der Digitalisierung seine Sache sind. Und auf diesem Weg unterstütze ich ihn gern und bin auch mit ihm zusammen daran sehr stark interessiert, unsere Verwaltung auf diesem Weg der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Es ist ein großer Veränderungsprozess für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und da gilt es auch, den richtigen Schwerpunkt zu setzen oder den richtigen Weg zu gehen. Will heißen, alles auf einmal können wir nicht machen, sondern wir müssen uns überlegen, welche Digitalisierungsprojekte sind jetzt vorrangig die wichtigsten? Wo können die Bürgerinnen und Bürger am meisten profitieren?
Gibt es da schon konkret, was jetzt zu den nächsten werden könnten?
Also das, was konkret am Werden ist, ist das Thema Anliegenmanagement, dass wir da online einen Prozess anbieten, ein Angebot machen, auch über die Homepage der Stadt, wo sich Bürgerinnen und Bürger mit einem konkreten Anliegen an die Stadt wenden können, Mängel melden können, Beschwerden äußern können, die dann über einen Online-Prozess auch an die richtige Stelle in der Stadt geleitet werden und von der zuständigen Stelle dann auch bearbeitet und beantwortet werden.
Das geht dann aber dann nur mit der neuen Homepage. Mit der aktuellen geht es nicht. Die neue Homepage war auch immer im Gespräch. Gibt es da schon Starttermine oder gibt es noch Schwierigkeiten oder wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Leider kann ich heute noch keinen Starttermin Ihnen sagen. Es gibt bei diesem Projekt Schwierigkeiten zwischen der Stadt und dem beauftragten Dienstleister. Da sind einfach immer noch Mängel vorhanden in dem Produkt, sodass wir noch nicht den Go-Live-Termin erreichen konnten, was wir eigentlich hätten schon gern tun wollen, aber die Beseitigung der Mängel, die immer noch in dem Produkt vorhanden sind, zieht sich leider in der Auseinandersetzung mit dem beauftragten Dienstleister hin, sodass wir da noch ein paar Monate sicherlich brauchen, bis wir fertig sind.
Aber Sie, also im Prinzip stehen tut das Ganze schon?
Ne? Ja, also es ist ein klares Ziel, es gibt ja einen klaren Gemeinderatsbeschluss, dass wir einen Relaunch unserer Homepage machen und sozusagen die Gelder sind auch bereitgestellt, an dem fällt es nicht. Auch die Aufträge sind entsprechend erteilt. Es geht nur darum, dass der Auftrag jetzt sozusagen nicht termingerecht abgearbeitet wurde, weil es eben auf der Seite des Dienstleisters zu Unzulänglichkeiten kam und einzelne Qualitätsmängel einfach noch da sind, mit denen wir nicht go live gehen können, weil, sag mal, eine Mindestqualität brauchen wir schon in unserem Internetauftritt. Das sind wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig.
Auf alle Fälle. Gut, also das heißt, da dauert es leider noch ein bisschen.
Da dauert es leider noch, ja.
Dann habe ich jetzt, bevor wir eine kleine musikalische Pause machen, noch ein Thema, das sehr emotional hoch gehandelt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es auch mit Herrn Winning schon kurz besprochen, ob das überhaupt in Ihr Ressort fällt, aber ich frage Sie jetzt einfach mal, Stichwort Orange Campus ist ja gerade immer wieder sehr, sehr heiß diskutiert. Ja. Sind Sie da mit involviert als Mann, der auf den Millionen drauf sitzt, oder bereitet es die Frau Mann vor, oder geht es gleich an den OB?
Ich bin sehr stark involviert, zusammen mit dem Oberbürgermeister und mit der Kollegin Mann versuchen wir, dieses Projekt auch zu bearbeiten und letztlich einer Entscheidung zuzuführen. Jetzt hat auch da leider die bisherigen Beratungen und die bisherige, sozusagen der bisherige Dialog, den wir mit dem Verein, mit BBU geführt haben, nicht dazu geführt, dass wir bei den bisher anberaumten Entscheidungsterminen im Gemeinderat das entscheiden konnten. Da haben einfach noch wesentliche Entscheidungsgrundlagen gefehlt, die insbesondere eben die Finanzierung des Projektes angehen. Wir haben einen klaren Bedingungskatalog an den Verein kommuniziert, und da sind wir jetzt dabei, mit dem Verein zusammen zu klären, wie diese Bedingungen erfüllt werden können und vor allem, wann sie erfüllt sind. Und das läuft natürlich weiterhin. Wir sind da auch in einem konstruktiven Dialog mit dem Verein. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass jetzt alle Bedingungen erfüllt sind, dann werden wir auch wieder im Gemeinderat die Sache beraten und eine Entscheidung zuführen.
Das heißt, der Verein BBU 01 hat sozusagen Hausaufgaben aufbekommen, kann man das so sagen?
So kann man sagen, ja.
Und Sie sagen, hier ist der Antrag, aber wir brauchen noch aus unserer Sicht diese und jene Punkte, die noch unklar sind.
Genau.
Wie ist es denn generell, gab es das schon mal so eine Mischung zwischen privatwirtschaftlichem und öffentlichem Interesse? Das ist ja in der Finanzierung auch nicht ganz einfach, weil es ja doch, dahinter steckt ja ein Unternehmen, und in der Bundesliga, das ist ja ganz klarer Betrieb, die machen ja auch Gewinne. Ja, das ist ja da auch mit drin, und dann sind Teile aber für die Öffentlichkeit. Kann man da einfach dann die Gelder in so ein privatwirtschaftliches Unternehmen fließen lassen? Ist das generell möglich, oder gibt es da schon andere Beispiele?
Also das ist sicherlich eine Schwierigkeit dieses Projektes, eine saubere Differenzierung hinzubekommen zwischen dem sozusagen ideellen Bereich, der auch sozusagen dann durch die öffentliche Hand, durch die Stadt unterstützt wird. Das ist sozusagen der Vereinsbereich, wo vor allem auch die Jugendarbeit des Vereins unterstützt wird, wo der Basketballsport als Breitensport quasi unterstützt wird. Und der andere Bereich, der Profibereich ist, Bundesliga, Profimannschaften, der sozusagen nicht der ideelle, sondern der kommerzielle Bereich des Projekts ist. Und in diesem Projekt sind ja beide Dinge eng miteinander verbunden und verschweißt, und unsere Aufgabe, und das hat es auch schwierig gemacht, war, die Dinge in der Finanzierung und in der Darstellung des Projektes, auch im Zuwendungsantrag, sauber voneinander zu differenzieren. Mhm. Das ist mittlerweile gelungen, da ist man sich auch einig zwischen der Stadt und dem Verein, die Probleme, die wir jetzt haben, oder die, sag mal, wo die Überzeugung im Moment noch fehlt, ist, ob insgesamt auch die Gesamtfinanzierung dieses Projektes, es geht um 23 Millionen Euro, so sauber und ordentlich aufgestellt ist, dass wir zur Überzeugung kommen können, die Finanzierung ist so nachhaltig, dass auch über die Dauer der Laufzeit der Verein in der Lage ist, so ein großes Projekt zu betreiben.
Das heißt, die Sorge ist, es wird in etwas investiert, was dann sich nicht trägt, und das Geld ist verloren, weil es dann nach 2 Jahren nicht mehr steht oder sowas.
Genau.
Also bankrott geht oder sowas. Das ist so das ist der Grund, warum da jetzt von Ihrer Seite noch etwas Zurückhaltung
angesagt ist. Dass wir jetzt nicht in einer großen Euphorie, die man sicherlich haben darf, aufgrund auch der Erfolge der Basketballer, in etwas investiert, was sich dann nach wenigen Jahren sozusagen als nicht finanziell und wirtschaftlich tragfähig entpuppt, sondern dass wir in solchen Größenordnungen unterwegs sind, wo wir sagen, auch langfristig ist es für den Verein und auch letztlich für die Stadt tragbar.
Aber das sollte ja eigentlich im Interesse aller sein, sowohl des Vereins als auch der Öffentlichkeit als auch der Verwaltung.
Ja, gehe ich auch davon aus, aber es sind halt noch unterschiedliche Ansichten da, ja, was sozusagen das vertretbare Maß ist. Ja.
Okay, gut. Dann haben wir dieses Thema jetzt mal versucht, uns neutral und nicht mit den heißen Diskussionen.
Genau. Das bringt auch nichts, man muss das ganz objektiv und neutral sehen.
Ja, genau. Also, aber dann, das klingt aber schon eher so, als dass es relativ gut ausschaut, dass dieses Projekt starten kann. ohne dass Sie jetzt sagen können, ich verspreche es, weil wir wissen ja nicht, wie die Hausaufgaben ausschauen. Ne?
Da möchte ich jetzt auch keine Schlussfolgerung draus machen oder sagen, das sieht jetzt gut oder das sieht jetzt schlecht aus. Mir ist wichtig, dass der Gemeinderat, wenn er wieder über das Projekt berät, eine ganz objektive, sachliche, neutrale Grundlage hat. Und am Schluss ist es dann die Entscheidung und die Wertung des Gemeinderates, wie er mit diesen objektiven Grundlagen umgeht.
Okay, dann lassen wir uns überraschen. Gibt es schon einen Termin, wann wieder Vorlage ist?
Nein.
Also das heißt, es ist noch ähnlich wie mit der Homepage.
Genau. kann ich heute leider nicht mit konkreten Terminen dienen.
Wie sagt der Jurist, schwebendes Verfahren.
Genau, so ist es. Auf Gericht und hoher See heißt es.
Gut, dann machen wir jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung und dann geht es in wenigen Minuten weiter mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Ulm, Herrn Martin Bendel. Bis gleich. Die Plattform auf Radio Free FM mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Ulm, Herrn Martin Bendel. Und wir haben es ja gesagt, wir haben uns jetzt erst mit den kleineren Themen und den Randbereichen Ihrer Tätigkeit auseinandergesetzt. Und jetzt gehen wir sozusagen in das Bild, das alle von Ihnen haben. Was machen Sie denn mit den ganzen Millionen, auf denen Sie in Ihrem Büro im Rathaus sitzen? Wie sind denn Ihre Strategien für das Investieren dieser Gelder?
Also das ist ja ein sehr schönes Bild, das Sie da zeichnen, gegen das ich mich auch nicht wehre, aber es entspricht nicht der Realität. Ich lade Sie gerne in mein Büro ein. Das ist ein ganz bescheidener Schreibtisch mit der üblichen Büroausstattung. Aber in der Tat darf sich die Stadt Ulm glücklich schätzen, dass sie von der Finanzausstattung her sehr gut ausgestattet ist, dass wir eine steuerstarke Stadt sind, dass wir eine Finanzlage haben, die sicherlich über dem Landesdurchschnitt liegt. Und das verpflichtet natürlich auch zu einer hohen Verantwortung mit den Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Unternehmen verantwortlich umzugehen. Und diese Verantwortung nimmt letztlich der Gemeinderat wahr. Meine Aufgabe als Finanzbürgermeister ist es, zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Haushaltsentwurf, einen Haushaltsplanentwurf vorzulegen, der so einen angemessenen Ausgleich schafft über das, was notwendig ist, was erforderlich ist, um unsere städtischen Aufgaben zu erfüllen und über das, was sozusagen wünschenswert ist. Und das haben wir ja gerade eben gemacht. Vergangene Woche, am Mittwoch, habe ich den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 eingebracht. Nächste Woche finden die Haushaltsplanberatungen in den Fachbereichsausschüssen statt und am 13. Dezember wird der Gemeinderat diesen Haushalt dann nach Beratung beschließen und damit genau diese Etathoheit, die dem Gemeinderat zukommt, dann wahrnehmen.
Kann man jetzt, ist es natürlich noch auch wieder ein laufendes Verfahren, Sie können natürlich noch nicht sagen, was alles passieren wird, aber gibt es irgendwelche Posten, wo man sagt, das ist jetzt was Neues, was Außergewöhnliches, was Besonderes oder ist es Business as usual und die Zahlen werden einfach gießkannenmäßig überall ein bisschen höher gezogen oder gibt es dann quasi gezielt neue Projekte, wo man Ulm noch zukunftsfähiger machen möchte?
Es gibt die Projekte, die wir jetzt schon seit geraumer Zeit in Ulm auch sehen, nämlich die großen Projekte wie die Linie 2 und wie der Bau des Parkhauses am Bahnhof. Das sind die zwei sozusagen Top-Projekte, die großen Projekte, die natürlich die Stadt jetzt auch nicht in einem Haushalt sozusagen verkraftet und dann sind sie abgeschlossen, sondern das sind ja Millionenprojekte, die die Haushalte schon mehrere Jahre kennzeichnen. Und auch im Jahr 2018 sind diese beiden Projekte die großen Investitionsmaßnahmen, die auch zu großen sozusagen Auszahlungen führen und deswegen große Finanzmittel der Stadt auch im nächsten Jahr binden werden. Und es geht darum, diese Projekte jetzt eben sowohl termingerecht und auch kostengerecht ins Ziel zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist im Moment auch nicht die Zeit, jetzt nochmal neue große Projekte anzustoßen, sondern jetzt erstmal die großen Projekte vernünftig zu Ende zu bringen, auszufinanzieren und dann auch vielleicht sozusagen etwas mehr wieder auf das, schwäbisch gesagt, Schwarzbrotgeschäft zu kommen. Also was ich damit sagen will, die vielen Gebäude, die vielen Straßen, die vielen Brücken, die wir in Ulm haben und die in die Jahre gekommen sind, die sanierungsbedürftig werden, sich um die zu kümmern und da in den schon im nächsten Jahr, aber auch in den nächsten Jahren uns stärker um die Sanierung von bestehender Infrastruktur zu kümmern.
Klingt da jetzt schon wieder verdächtig nach mehr Staus? Also nicht Finanzstaus, sondern Verkehrsstaus.
Die gibt es leider, wenn man Baustellen in der Stadt hat, dass man dann Umleitungen hat oder dass der Verkehr eingeschränkt wird. Zugegebenermaßen sind wir da jetzt durch diese großen Projekte, die auch jetzt, so war es ja gar nicht geplant, aber die jetzt halt aufgrund der Umstände und der Rahmenbedingungen aufeinandergefallen sind, knubbelt sich jetzt natürlich gerade. Aber das Gute ist, dass wir auch ja Fortschritte machen. Nächstes Jahr um diese Zeit wird die Linie 2 kurz vor der Inbetriebnahme stehen. Dann werden viele, viele Baustellen, die der Linie 2 geschuldet sind, auch wieder wegfallen. Da wird es eine Entlastung geben. Beim Parkhaus am Bahnhof wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber auch da wird es irgendwann mal so sein, dass wir fertig sind und dann wieder sozusagen ohne Staus durch Ulm durchkommen.
Und das heißt, Ihr Kollege Herr von Winding, der darf sich schon in den nächsten Jahren freuen, dass er von Ihnen bereitwillig viel Geld für seine Infrastruktur zur Verfügung gestellt kriegt.
Ach, da sind wir immer guter Austausch miteinander. Das ist ja auch das Thema, was wir auf der Ebene der Planung, der Haushaltsplanung jetzt in diesem Jahr sozusagen auch als Premiere gemacht haben, nämlich eine Investitionsstrategie aufgelegt haben. Und genau diese Investitionsstrategie, die wir sehr langfristig über 10 Jahre anlegen, soll uns ja eine Richtschnur, eine verlässliche Richtschnur sein, wo wir in den nächsten 10 Jahren die Schwerpunkte beim Investieren setzen.
Und können Sie da schon Themen nennen? Also Infrastruktur ist eins, ohne jetzt irgendwelche Zahlen oder sonst was, nur so Schlagworte, wo es in etwa hingehen soll.
Ja, also das eine große Thema ist, dass die Sanierung von bestehender Infrastruktur einen größeren Schwerpunkt wie bisher bilden soll, weil wir einfach spüren, viele Gebäude und Straßen und Brücken sind jetzt an das Ende ihrer Nutzungszeit gekommen und da ist es einfach erforderlich, dass wir große Sanierungen, Generalsanierungen durchführen, die viel Geld verschlingen. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir dürfen die Zukunft nicht verschlafen. Ja, wir müssen uns auch natürlich für die Zukunft rüsten. Das heißt zum einen, wir sind eine wachsende Stadt, wir haben einen starken Zuzug. Das heißt, wir müssen auch uns da aufstellen, dass wir genügend Schulen, genügend Kindergärten, genügend Einrichtungen haben, um die wachsende Zahl an Einwohnern auch gut versorgen zu können. Zum Beispiel haben wir eine Kinderbetreuungsausbauoffensive in der Größenordnung von 20 Millionen Euro beschlossen dieses Jahr. Das sind Themen, wo wir dann in den nächsten Jahren Kindergartengruppen bauen werden. Das Gleiche ist mit der Ganztagesschule, wo wir merken, wir müssen an unseren Schulen mehr Ganztagesangebote machen oder müssen auch, weil wir mehr Schüler haben, zusätzliche Klassenräume schaffen. Also der wachsenden Stadt sozusagen gerecht zu werden und genügend Bildungs- und Betreuungsangebote zu schaffen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was sicherlich auch ein Schwerpunkt wird, das Thema der Digitalisierung. Viele, viele Digitalisierungsthemen schwirren in unseren Köpfen herum und schwirren auch bei vielen Akteuren in der Stadt rum. Das Wichtigste ist, dass wir eine ausreichende Breitbandinfrastruktur haben, weil alle Digitalisierungsprojekte werden nicht funktionieren, wenn wir in unserer Stadt nicht eine ausreichend dimensionierte und flächendeckende Infrastruktur haben. Deswegen wird auch der Breitbandausbau ein wichtiger Schwerpunkt sein, wo wir auch versuchen wollen, vielleicht schneller wie bisher voranzukommen.
Gut, aber das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ist denn das immer von Vorteil, wenn Städte wachsen? Wird es von Ihnen sozusagen begrüßt und muss immer nur weiter wachsen? Oder kann man auch manchmal sagen, ja, jetzt ist eigentlich ein Punkt erreicht, wo es von der Größe her schwierig wird, weil ich da mit normalen Reparaturen gar nicht mehr hinterherkomme?
Ja, eine spannende Frage. Zum einen können wir uns gegen das Wachstum gar nicht wehren. Ulm ist so attraktiv, das spüren wir ja, dass sich eben viele Menschen dazu entscheiden, hierher zu kommen, um hier zu arbeiten und zu leben. Nach Ulm oder in die Region von Ulm. Und viele Entscheidungen beschleunigen das auch. Zum Beispiel die Entscheidung, die Schnellbahnstrecke zwischen Ulm und Stuttgart zu bauen. Das ist eine Rahmenbedingung, die das noch attraktiver macht, in Ulm oder in der Region Ulm dann zu wohnen und auch zu arbeiten. Also im Grunde genommen sind das Dinge, die wir nicht selber in der Hand haben, sondern die so sind, weil die hohe Attraktivität unserer Stadt und unserer Region dazu führen, dass sich die Menschen dazu entscheiden, hierher zu kommen.
Man kann natürlich auch schon das beschleunigen, indem man da sagt, man stellt sehr schnell Wohnraum und sehr großen Wohnraum zur Verfügung und man kann das Ganze auch ein bisschen ausbremsen. Das ist ja nicht klar, wenn es attraktiv ist, ist es attraktiv, da kann man nicht steuern. Aber man kann natürlich da schon auch eher dafür sorgen, dass die Stadt noch schneller wächst. Und die Frage ist, sind da nicht auch viele Nachteile mit dran, dass dann auch sozusagen die Lebensqualität darunter leidet? Oder sagt man, Wachstum ist gut, Wachstum geht voran, müssen wir unbedingt unterstützen?
Nein, also so ist es sicherlich nicht. Wachstum darf jetzt nicht um jeden Preis stattfinden, sondern das Wachstum einer Stadt muss schon auch immer im Verhältnis stehen mit den Möglichkeiten, die eine Stadt oder eine Region hat. Dazu gehört zum Beispiel das Thema der Flächen. Also Flächen sind halt begrenzt vorhanden. Denken Sie an die sozusagen Gewerbegebiete, an die Unternehmen, die auch wachsen, ja, weil sie zusätzliche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Da kommen wir an eine Grenze. Bei den Baugebieten, bei den Wohnbaugebieten ist genau gleich. Wir haben nur begrenzt Flächen, die wir für Wohnbaugebiete zur Verfügung stellen können. Das heißt, es ist genau unsere Aufgabe, zum einen den Wachstum, den Zuzug, das Wachstum der Bevölkerung in Ausgleich zu halten mit dem, was wir überhaupt an zusätzlichen Angeboten zur Verfügung stellen. Im Moment ist das eher so, dass wir da hinterher hecheln, dass wir eigentlich gerade nicht durch unser zur Verfügung stellen von Wohnraum oder von Bildungs- und Betreuungsangeboten das Wachstum sozusagen anlocken.
Also rein reaktiv.
Wir sind reaktiv unterwegs.
Sind Sie dann eigentlich auch immer mit Austausch mit Ihrem Kollegen aus Neu-Ulm oder sagen Sie, wir machen da losgekoppelt unser Ding, weil bei Infrastruktur wird es natürlich nicht gehen, aber generell sind die da mit im Boot, weil es ja natürlich jetzt durch die Landesgrenze getrennt ist, aber letztendlich für die Bürger ja ein Gebiet.
Doch, natürlich sind wir da im Austausch. Das ist ja auch die Idee des Stadtentwicklungsverbandes Ulm und Neu-Ulm, dass man genau in diesen Fragen der Ausweisung von neuen Baugebieten, dass man da zusammenarbeitet und dass wir sozusagen uns auch als Region verstehen. Ulm und Neu-Ulm und auch die angrenzenden Gemeinden, dass da keiner losgelöst voneinander jetzt seine eigene Planung und Strategie verfolgt, sondern dass es abgestimmt voneinander stattfindet.
Also kann man schon so sagen, Ulm bleibt weiterhin sehr attraktiv und Sie tun alles damit, dass die vielen Leute, die hier zuziehen, auch schön schnell zur Arbeit kommen, schnelles Internet haben und die Kinder auch alle gut versorgt werden.
Auf jeden Fall, so kann man sagen.
Okay, dann haben wir jetzt danach der nächsten musikalischen Unterbrechung noch ein spannendes Thema, weil dann gehen wir an die Sparbücher der Stadt Ulm und schauen mal, was wir mit denen machen. In 3,5 Minuten geht's weiter mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Ulm. Bis gleich. Die Plattform auf Radio Free FM hört ihr mit dem ersten Bürgermeister der Stadt, Herrn Martin Bendel. Und jetzt hat ja jeder schon mitbekommen, ging ja überall durch die Presse, Ulm hat Rekordeinnahmen, schwimmt in Millionen von Euros. Dagobert Duck-artige Exzesse sind im Rathaus, wo der Herr Zisch und der Herr Bendel in den Dukaten und Talern baden. Jetzt gibt es ja die Sparbücher der Stadt Ulm. Gibt es da Ideen, was Sie damit machen? Werden die angehäuft, schwäbisch für schlechte Zeiten? Das geht man jetzt nicht aus. Und wer weiß, wir trauen dem Ganzen nicht. Oder sagt man, ja, kriegt ja auch keine Zinsen. Oder was gibt es da für Strategien und Pläne, von denen Sie berichten können?
Also noch ist es so, dass ich zusammen mit dem Oberbürgermeister nicht in der Badehose ins Rathaus komme, um in den Millionen zu baden. So ist es nicht. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass unsere Sparbücher gut gefüllt sind. Und zwar deswegen gut gefüllt sind, weil in den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr sehr hohe Steuereinnahmen da waren, wir Haushaltsüberschüsse erzielen und diese Überschüsse dazu führen, dass wir die Sparbücher eben füllen können oder den Sparbüchern nicht so viel entnehmen müssen, wie wir das ursprünglich geplant haben. Und es gibt ja einen alten Spruch, der heißt, spare in der Not, dann hast du, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und das ist so ein bisschen auch mit eine Grundlage für den Umgang mit den Sparbüchern. Also dieses weitsichtige Denken, nicht jetzt viel Geld haben und sagen, wie kann ich es möglichst schnell ausgeben, sondern länger zu denken, längerfristiger zu denken und sagen, was wird denn in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren alles auf die Stadt zukommen und was ist uns da wichtig? Ja? Und da gibt es natürlich eine lange Liste von Themen und von Wünschen und von Bedarfen, die man da aufzählen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zusammen mit dem Gemeinderat auch klar werden, wo sind da die Schwerpunkte. Alle Wünsche werden wir nicht erfüllen können, aber es ist wichtig, dass wir die wichtigsten Wünsche, die zentralsten Wünsche erfüllen können, dass wir dafür auch dann zur richtigen Zeit Geld übrig haben. Gutes Beispiel ist jetzt die Finanzierung von der Linie 2 und von Parkhaus am Bahnhof, also von diesen zwei Großprojekten, von denen ich vorher gesprochen habe. Das gelingt uns, die zu finanzieren, ohne einen Cent neue Schulden zu machen. Und das ist nur deswegen möglich, weil man auch in der Vergangenheit schon diese weitsichtige Finanzpolitik betrieben hat, eben Sparbücher anzulegen, Haushaltsüberschüsse anzusparen und dann, wenn man große Investitionen hat, aus diesen Sparbüchern eben dann diese Investitionen zu finanzieren, so wie wir es jetzt eben gerade mit der Linie 2 und Parkhaus am Bahnhof machen. Und in die Zukunft gesprochen sind wir jetzt dabei, das habe ich jetzt dem Gemeinderat in der vergangenen Woche bei der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, dass wir zwei neue Sparbücher auflegen wollen, die genau auch die Schwerpunkte für die Zukunft definieren sollen. Das eine Sparbuch heißt Sanierungs- und Modernisierungsfonds. Da geht es um das Thema, in die Jahre gekommene Infrastruktur zu sanieren und dafür genügend Geld zu haben. Das soll ein Fonds sein, den wollen wir jetzt mit 20 Millionen Euro ausstatten, sodass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren genügend Geld aus diesem Fonds haben, wo wir alle unsere Schulgebäude und Kindergartengebäude sanieren können. Alle natürlich nicht, sondern diejenigen, die wir jetzt ohnehin auf unserer Liste haben. Ja. Dass einfach klar wird, Sanierung und Modernisierung von bestehenden Schulen und Kindergärten, auch anderen Infrastrukturen sind uns wichtig und dafür nehmen wir extra aus den Haushaltsüberschüssen Geld in die Hand und reservieren das für diesen Zweck, damit diese Maßnahmen, diese Sanierungsmaßnahmen auch gut finanziert werden können und immer genügend Geld dafür da ist, um diese Maßnahmen auch zu finanzieren. Nicht, dass sie irgendwann mal in einer Krise, wenn wir vielleicht weniger Geld haben, sozusagen ins Wackeln kommen und dann nicht mehr gemacht werden können, sondern dass die abgesichert sind und dass man diese Sanierung im Interesse derjenigen, die in die Kindergärten gehen oder in die Schulen, dass die gute Bildungs- und Betreuungsrahmenbedingungen haben. Das ist das eine Sparbuch, das wir neu auflegen wollen. Und das andere ist das Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Ulm 2030? Das ist so ein bisschen so die Zielmarke, an dem sich ganz viele Stadtentwicklungsthemen orientieren. Die Grundfrage ist, was müssen wir in unserer Stadt tun, dass wir im Jahre 2030 immer noch so gut leben können, noch so gut arbeiten können, so hohe Lebensqualität in unserer Stadt haben wie heute? Und dafür soll ein Sparbuch aufgelegt werden, Größenordnung 15 Millionen Euro, damit man aus diesem Sparbuch zur Unterstützung dieses Stadtentwicklungsprozesses auch immer genügend sozusagen Mittel, Finanzmittel zur Verfügung hat, um daraus Projekte und Maßnahmen zu finanzieren. Da wird es jetzt in den nächsten Jahren konkret sicherlich um das Thema des Breitbandausbaus gehen, weil das, glaube ich, ein ganz zentrales Thema ist für die Zukunft unserer Stadt, dass wir in unserer Stadt möglichst flächendeckend eine gute, eine ausreichend dimensionierte, eine schnelle Breitbandversorgung haben, wo wirklich jeder Bürger in seinem Haus, in seinem Unternehmen schnell im Netz unterwegs sein kann und sich schnell versorgen kann mit den erforderlichen Informationen und Daten.
Das heißt also, es werden mit den überschüssigen Millionen Sparbücher bestückt, ganz konservativ, klassisch, schwäbisch, kann man
so
das sagen.
Ist es, ja.
Es gibt also keine goldene Kuppel fürs Münster und kein neues Louvre in Ulm oder keine spektakulären, reißerischen, sonstigen Investitionen, sondern es wird, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, vorausschauend für die Zukunft auf Seite gelegt.
Das würde dem ulmischen Selbstverständnis nicht entsprechen, wenn wir das Münster in der goldenen Kuppel ausstatten würden, sondern ganz bodenständig, ganz schwäbisch, dass wir die Dinge weitsichtig angehen und so angehen, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger, für die Zukunft unserer Stadt das Geld aufheben.
Da sind wir ja sehr glücklich. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Woran liegt es denn, dass jetzt Ulm da so gut dasteht? Müssen Sie sich da und dem Herrn Zisch als Ihren Vorgänger auf die Schulter klopfen? Oder sind es Faktoren, die Sie gar nicht in der Hand haben, wo Sie sagen, ja, da haben wir Glück gehabt, wenn man jetzt zum Beispiel von Pforzheim liest, dass die da ganz andere Probleme haben. Wie kommt es zu solchen Diskrepanzen?
Ja, also das ist sicherlich nicht in erster Linie das Verdienst des Finanzbürgermeisters, dass es Ulm so gut geht, sondern das ist das Verdienst vieler Menschen, die bei uns arbeiten jeden Tag in den Betrieben, in den Unternehmen und die Steuern bezahlen. Und woran liegt es, dass wir so ein hohes Steueraufkommen haben? Das liegt auch an unserer Wirtschaftsstruktur. Unser Branchenmix, den wir in Ulm und in der Region haben, der ist relativ ausgewogen. Wir sind nicht monostrukturiert auf einen Wirtschaftszweig, sondern da haben wir eine relativ ausgewogene Struktur. Was sicherlich auch daran liegt, dass es im Zusammenhang mit der Wissenschaftsstadt, mit der Universität, mit der Hochschule gelungen ist, auch die Verbindung aus Wissenschaft und Wirtschaft so zukunftsfähig aufzustellen, dass daraus immer wieder auch neue Firmen entstehen, neue Arbeitsplätze entstehen, durch neue Innovationen auch sozusagen der Grund gelegt wird für neue, für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Also man muss nur auf den Eselsberg schauen, in den Science Park, da kann man das ja nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, eine so eine ganz wichtige zentrale Stellschraube, die dafür sorgt, dass unsere Wirtschaftsstruktur sehr gesund und ausgewogen ist und wir über 90.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte haben. Das ist eine sehr große Zahl. Und die wiederum führen dazu, dass wir sehr hohe Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen haben. Das ist eben in anderen größeren Städten anders. Sie haben Pforzheim angesprochen, da ist es eben nicht so. Da können wir sehr glücklich darüber sein, dass das bei uns ist, so ist. Es kommen sicherlich andere Rahmenbedingungen auch dazu, einfach die Lage. Ulm ist sehr günstig verkehrsmäßig erreichbar, hat eine gute sozusagen verkehrliche Anbindung und Lage. Und Ulm hat einfach auch eine hohe Attraktivität für die Menschen, jetzt nicht nur hier zu arbeiten, sondern auch hier zu leben. Also ich habe ja vorher von dem großen Zuzug auch gesprochen. Der kommt ja nicht von irgendwoher, sondern der kommt daher, dass es einfach gute Lebensbedingungen sind, die die Menschen hier haben. Und deswegen ist es am Ende auch so, dass sich die Stadt gute Finanzausstattung freuen darf.
Allerdings tun wir. Und dann sind es ja quasi Luxusprobleme, wenn man sich überlegen darf, wie bestücke ich die Sparbücher mit wie vielen Millionen? Ne?
Also andere Finanzbürgermeister in Deutschland müssen sich damit beschäftigen, wie sie ihre Haushalte konsolidieren, wie sie mit dem Rotstift durch den Haushalt durchgehen. Bei uns ist es so, dass wir uns überlegen dürfen, wie können wir die Überschüsse, die wir erzielen, langfristig und gut für die Zukunft anlegen. Also es ist schon eine sehr, sehr komfortable Situation,
in der wir sind. Sind Sie jetzt Baden-Württemberg oder auch vor allem deutschlandweit in einer beneidenswerteren Position als manch anderer Kollege?
Das kann man wohl sagen.
Okay, wunderbar. Eine Thematik haben wir noch, passt dann auch in diesen Bereich Zukunft und wie es mit der Stadt Ulm weitergeht. Noch ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Ulm. So, die Plattform auf Radio Free FM mit Martin Bendel, dem ersten Bürgermeister. Wir haben noch zwei Themen. 10 Minuten haben wir noch um 16.49 Uhr. Und wir haben noch ein Thema, wo Sie gesagt haben, da freuen Sie sich jetzt drauf, was man ja auch eigentlicherweise gar nicht mit Ihnen in Verbindung bringt. Denn Sie sind auch Geschäftsführer, ist es, glaube ich, vom Donaubüro, oder?
Richtig, so ist es, ja. Zusammen mit meinem Kollegen Ralf Seifert von der Stadt Neu-Ulm sind wir zusammen die Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Donaubüro Ulm Neu-Ulm. Eine sehr schöne, eine sehr spannende, eine sehr vielfältige Aufgabe, die in der Tat man zunächst nicht mit dem Amt eines Finanzbürgermeisters verbindet. Aber es ist einfach historisch so gewachsen in Ulm, dass der erste Bürgermeister auch diese schöne Aufgabe wahrnehmen darf. Ich selber bin in Riedlingen an der Donau geboren, deswegen bin ich ein Kind der Donau und insofern ist es für mich schön, mich jetzt auch mit den Donauaktivitäten unserer beiden Städte beschäftigen zu dürfen.
Was ist denn da so genau Ihre Tätigkeit? Sie suchen ja dann wahrscheinlich nicht aus, welcher Künstler spielt und wer alles eingeladen wird, vermute ich mal, oder?
Nein, um das kümmere ich mich persönlich natürlich nicht. Es gibt ja im Donaubüro ein gutes Team, das sich dann sozusagen um die einzelnen Details kümmert. Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist, die Donauaktivitäten der beiden Städte nach außen auch zu vertreten. Das heißt, wir haben viele Partnerschaften mit Städten und mit Regionen entlang der Donau, von der Quelle in Donaueschingen bis zur Mündung. Und da geht es einfach darum, diese Partnerschaften auch am Leben zu halten und auch konkrete sozusagen Maßnahmen oder Projekte zu befördern. Zum Beispiel, als ein kleines Beispiel, haben wir schon lange Partnerschaften in der Donau-Save-Region, also das ist die Region Nordserbien, Kroatien, Slawonien. Da haben wir viele Partner, mit denen wir Wirtschaftsthemen besprechen. Wir hatten jetzt erst vor ein paar Wochen ein paar Praktikanten bei uns im Donaubüro, die da so einen Austausch gemacht haben, die zu uns gekommen sind für Wochen lang und die mal in unseren Behörden, in der Stadtverwaltung und auch in anderen Behörden geschnuppert haben und sozusagen die baden-württembergische Verwaltung kennengelernt haben. Also, dass man sich einfach entlang der Donau zwischen den Donauländern austauscht, voneinander lernt und gemeinsam auch dazu beiträgt, dass Europa so zusammenwächst. Europa wächst nur zusammen, wenn auch die Bürger untereinander sich besser verstehen und kennenlernen.
Und das ist dann sozusagen, um es mal sozusagen, Ihr Ausflug in die Welt der Kultur, in der Sie ja sonst von der Tätigkeit nicht zwar verortet sind.
Ja, so ist es. Insofern ist es doch eine sehr, sehr schöne Facette meines Amtes.
Und war ja eines Ihrer ersten Tätigkeiten, als Sie angefangen sind, sind Sie ja gleich direkt reingespült
das
worden.
Das war ein sozusagen super Auftrag. Mein erster Arbeitstag am 1. Juli 2016 war die Eröffnung des 10. Internationalen Donaufestes, ein Jubiläumsfest, ja. Und dann die ersten 10 Arbeitstage war gleich volles Donaufest. Also das war natürlich ein ganz, ganz toller Einstieg bei der Stadt.
Etwas fachfremd natürlich, ne?
Aber sehr geeignet, um die Stadt und um die Atmosphäre der Stadt sozusagen aufzunehmen und reinzukommen. Ja, es war sehr schön.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch ein Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, weil es passt noch so ein bisschen in die Zukunftsideen der Stadt. Wie geht's weiter? Nämlich die Stadt Ulm als Arbeitgebermarke. Was verbirgt sich hinter dieser Idee?
Ja, oft werde ich als Finanzbürgermeister bezeichnet, das ist auch richtig. Aber zum Amt des ersten Bürgermeisters gehören neben den Finanzen eben auch vor allem noch Personal und Organisation, neben der IT, wie Sie schon vorher erwähnt haben. Und die Verantwortung für das Personal ist auch eine ganz zentrale Aufgabe, weil sie auch mit der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt als Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger verantwortlich ist. Der demografische Wandel wird auch auf den Personalbestand der Stadt Ulm Ausfluss haben. Bis zum Jahr 2030 wird in etwa ein Drittel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ruhestand gehen. Das heißt, da werden wir richtige Pensionierungswellen erleben in den nächsten Jahren. Das zum einen, das heißt, da haben wir eine hohe Fluktuation. Das ist eine hohe Herausforderung. Und zum anderen, wir haben zunehmend Mangelberufe, auch bei uns. Denken Sie an die Erzieher, Erzieherinnen, an Sozialpädagogen, aber auch an technische Berufe in der Bauverwaltung, Ingenieure, Planer, Architekten, wo wir spüren, es wird zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen mit qualifizierten Fachkräften. Und diese zwei Dinge, der Fachkräftemangel, Fach- und Führungskräftemangel und der demografische Wandel, führen dazu, dass wir uns als Arbeitgeber attraktiver aufstellen müssen. Wir müssen auf dem Arbeitsmarkt attraktiver sein und für die Interessenten, für die Bewerber auch das halten, was wir versprechen. Und genau das ist sozusagen Inhalt dieses Projektes Employer Branding, also eine Arbeitgebermarke zu definieren. Dieses Projekt hat jetzt dieses Jahr begonnen. Im Moment läuft gerade eine Mitarbeiterumfrage bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, um genau zu definieren und zu analysieren in einem Prozess, was ist eigentlich das Besondere, was die Stadt Ulm als Arbeitgeber ausmacht. Und dann nicht nur eine Arbeitgebermarke nach außen zu verkaufen, sondern auch nach innen. Das Versprechen, was wir mit der Arbeitgebermarke Stadt Ulm abgeben, auch zu halten. Genau das ist Inhalt dieses Prozesses, da sind wir dran. Und auch ein sehr interessanter und spannender Prozess. Und ich bin sicher, dass wir an einigen Stellen Ergebnisse haben werden, die uns zeigen werden, wir müssen noch attraktiver werden, dass wir tatsächlich genügend Bewerberinnen und Bewerber bekommen.
Gibt es da schon konkrete Ideen oder ist das Ganze jetzt noch ein Entwicklungsstadium, weil Sie sagen, Mitarbeiterbefragung ist das sozusagen der erste Schritt? Gibt es da schon oder gab es schon in der Vergangenheit, bevor das jetzt zur Marke wird, schon Ideen? Gab es ja bestimmt früher auch schon, bevor man das jetzt so entsprochen hat. Wir müssen attraktiver werden. Was gibt es denn da? Gleitzeitmodelle oder irgendwas in der Richtung? Oder in welche Richtung geht es denn da so ungefähr? Kann man das schon sagen?
Also es in der Tat, es gibt natürlich jetzt schon viele Aspekte und Punkte, die die Beschäftigung bei der Stadt Ulm sehr attraktiv machen. Wir haben ein großes Portfolio an Freiwilligkeitsleistungen, die wir unseren Beschäftigten anbieten. Da geht's zum Beispiel um das Jobticket, also dass man mit dem ÖPNV gut und günstig zur Arbeit kommt. Da geht's um Essenszuschüsse quasi, dass die Mitarbeiter auch hier in der Stadt bleiben können in der Mittagspause und zu essen und um vieles mehr. Mhm. Das reicht aber nicht, stellen wir fest, um attraktiv genug zu sein, weil die Lage auf dem Arbeitsmarkt eben so ist, dass sich die Bewerberinnen und Bewerber das mittlerweile aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und nicht darauf angewiesen sind, bei der Stadt Ulm zu arbeiten und auch sozusagen die Vorzüge des öffentlichen Dienstes, also vor allem die Arbeitsplatzsicherheit, nicht mehr allein ausreicht, um genügend Bewerber anzuziehen. Und deswegen wollen wir im Rahmen dieser Entwicklung einer Arbeitgebermarke einfach rausbekommen, wo können wir noch Dinge anbieten, noch attraktiver werden, zum Beispiel bei den Arbeitszeiten, zum Beispiel bei dem Thema Homeoffice, bei der Thema Arbeitsplatzgestaltung, bei der Thema Arbeitszeitmodelle, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das sind alles so Punkte, wo wir rausbekommen wollen, wo können wir unsere Stellschrauben noch besser stellen, damit wir am Schluss den Wettbewerb um die besten Köpfe gewinnen.
Das heißt also, Ihnen obliegt nicht nur die Aufgabe, die Stadt Ulm mit Infrastruktur voranzubringen, attraktiver zu machen, Wissenschaftsstadt und so weiter, sondern auch die Stadt Ulm als Arbeitgeber so aufzustellen, dass sie dann, wenn der Generation Gap kommt oder wie man das bezeichnen mag, nicht plötzlich in ein Loch plumpsen und viele hochbezahlte Stellen hätten, die aber gar nicht adäquat besetzen können. Da haben sie ja das Problem, wie natürlich ganz Deutschland. Ne?
So ist es. Infrastruktur allein genügt ja nicht. Sie ist eine wichtige Grundlage, eine erforderliche Grundlage, Infrastruktur zu haben. Aber man muss sie dann auch betreiben. Und um eine Infrastruktur zu betreiben, brauche ich Menschen, brauche ich Personal. Also zum Beispiel, was nützen wir die besten Kindergärten, wenn ich nicht Erzieher und Erzieherin haben, die dann die Kindergärten auch betreiben und die Kinder, die dort hingehen, betreuen. Und so ist es mit allen anderen Infrastruktur auch. Und das ist mindestens genauso wichtig, da eine gute Personalentwicklung, eine gute Personalstrategie zu haben, die besten Leute zu finden, die für unsere Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen erbringen.
Und keine zu hohe Fluktuation ist ja auch bei manchen Tätigkeiten eher kontraproduktiv. Das ist dann, dass die Leute quasi gerne bei der Stadt Ulm arbeiten.
So ist es, ja. Also auch dadurch zeichnet sich ja auch die Tätigkeit im öffentlichen Dienst und im Speziellen auch bei der Stadt Ulm aus, dass eine hohe Verlässlichkeit in den Dienstleistungen da ist und auch eine hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauensstellung. Wir sind ja letztlich auch Garanten für den Umgang mit Steuergeld und für das Erbringen von öffentlichen Aufgaben. Und das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, dass er da auf uns auch vertrauen darf. Und das kann man nur, wenn man langfristig sozusagen auch mit Personal für die Bürger da ist.
Ein perfektes Schlusswort, denn wir sind mit der Punktlandung um 16:59 am Ende der Plattform. Und ich bedanke mich sehr herzlich beim ersten Bürgermeister, Herrn Martin Bendel. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, tschüss.
Dankeschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.